willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Caro, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium oder am Arbeitsplatz auszutauschen. Vor ein paar Wochen haben wir uns in dem Podcast mit dem Einfluss von Sport auf das Immunsystem und auf das Altern des Immunsystems auseinandergesetzt. Heute schauen wir uns mal eine andere Seite des Sports an, nämlich wie die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen das Sportverhalten der Bevölkerung verändern. Bestimmt habt ihr, genau wie ich, selber gemerkt, dass man nach Alternativen zum Hallensport und Fitnessstudios suchen muss. Manchmal ist ja die Couch auch leider viel zu nah. Wie ganz Deutschland mehr oder minder sportlich durch die Krise kommt, das besprechen wir jetzt. Als Gast haben wir dazu heute Herr Professor Dr. Michael Mutz zu Besuch. Herr Mutz ist geschäftsführender Direktor des Sportinstituts und hat den Lehrstuhl für Sozialwissenschaften des Sports an der JLU inne. Es freut uns sehr, dass wir Sie als Experten für das Thema Sport in der Gesellschaft gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Mutz.
Hallo, es freut mich auch sehr.
Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Themen Diversität und Interkulturalität im Sport und in den Sportorganisationen. Ein zweiter Fokus liegt auf den Sozialisationsleistungen des Sports für Kinder und Jugendliche und ein weiterer Schwerpunkt befasst sich mit der Wahrnehmung und Bedeutung des Hochleistungssports in der Bevölkerung. Seit längerem ist aufgrund der Corona-Pandemie der Sport in allen Bereichen der Gesellschaft nur noch eingeschränkt möglich. Lediglich die Kaderathletinnen und Athleten können unter strengen Hygienebedingungen trainieren. Welche Auswirkungen hat diese Einschränkung auf die Bevölkerung?
Ja, die öffentliche Sportinfrastruktur ist ja vom Lockdown betroffen, das haben Sie ja gerade schon gesagt. Also Sportvereine, Fitnessstudios, öffentliche Schwimmbäder. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler für die sportliche Aktivität in Deutschland. Es gibt in Deutschland ungefähr 90.000 Sportvereine und knapp 10.000 Fitnessstudios. Und jeder dritte Erwachsene ist in einer dieser Organisationen irgendwie aktiv. Und das heißt natürlich, dass das flächendeckende Schließen dieser Einrichtungen damit einhergeht, dass für große Teile der Bevölkerung die Gelegenheitsstrukturen zum Sporttreiben wegbrechen und die regelmäßigen Routinen des Sporttreibens nicht mehr greifen. Also, dass man irgendwie regelmäßig zweimal in der Woche zu einer festen Zeit sich in der Sportgruppe trifft oder sein Workout im Fitnessstudio betreibt. Diese positiven Routinen, diese positiven Gewohnheiten, die gehen jetzt verloren. Aber besonders massiv, denke ich, ist dieser Einschnitt für Kinder. Gerade vor allem Kinder so zwischen 8 und 12 Jahren, die sind sehr, sehr stark in die Sportvereine eingebunden. Wir wissen das aus Kinder- und Jugendsurveys, dass etwa 70% der Kinder in diesem Alter in einem Sportverein mitmachen. Und die sind auch vor allem in Spielsportarten eingebunden, die man schlecht alleine oder zu Hause praktizieren kann. Und das, denke ich, ist dann sogar schon ein vielleicht dreifacher Verlust in der Kindheit. Also erstens ein Verlust an sinnvoll und strukturiert verbrachter Freizeit. Zweitens ein Verlust an intensiverer Bewegung und körperlicher Aktivität. Und drittens auch ein sozialer Verlust, ein Verlust an Freundschaften. Denn der Sportverein hat gerade bei Kindern auch eine soziale Funktion. Und das scheint mir in der Summe doch sehr einschneidend zu sein.
Ich habe das auf jeden Fall noch nie betrachtet mit Kindern. Ich kenne es nur von mir selber, dass bei mir halt, wie gesagt, auch das Vereinstraining voll wegfällt und dadurch auch die Routine fehlt, genauso was Sie gesagt haben. Aber das mit den Kindern auf jeden Fall noch nie so betrachtet. Es gibt eine Studie, die heißt How Germans Changed Their Behavior at the Beginning of the COVID-19 Pandemic. Und da wurden bundesweit Personen nach ihrem Sportverhalten in der Lockdown-Phase im Frühjahr 2020 befragt. Zu welchem Ergebnis kamen Sie denn da?
Ja, wir haben relativ früh in der Corona-Pandemie, nämlich in den ersten 2 Wochen des April-Lockdowns, eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage durchgeführt und wollten damals schon wissen, ob die Menschen eben überhaupt noch Sport treiben, was sie für Sport treiben, was sie anders machen oder neu machen im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Und man kann relativ grob 4 Gruppen identifizieren. Es gibt einmal diejenigen, die nennen wir die Inaktiven. Das sind die, die vor der Pandemie als auch während der Pandemie eigentlich keinen Sport treiben. Dann gibt es diejenigen, die ihr Sportpensum deutlich reduziert haben oder ganz mit Sport aufgehört haben. Und das sind beides ungefähr 1/3 der Bevölkerung. Also 1/3 machen gar keinen Sport, und haben auch vorher keinen Sport gemacht. Und jetzt kommt noch ein Drittel hinzu, die bedingt durch Corona aufgehört haben, Sport zu machen. Und das heißt also, aktuell haben wir ungefähr 2/3 der Menschen in Deutschland, die im Grunde sich nicht mehr bewegen, die keinen Sport mehr treiben. Und dann bleibt noch 1/3 übrig und das sind die, die weiterhin aktiv sind. Da finden wir 27%, die sagen, dass sie genauso viel Sport machen wie vor der Pandemie. Und dann gibt es eine kleine, aber zumindest aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessante Gruppe von 6%, die ihr Sporttreiben intensiviert haben, die also in der Pandemie mehr Sport machen als vorher auch schon. Das heißt, die Pandemie wirkt dann doch sehr unterschiedlich in die Bevölkerung hinein. Es gibt Gruppen, die ihr Sporttreiben eingestellt haben. Viele davon sagen auch, dass sie mehrfach belastet sind, also beispielsweise Kinder haben im schulpflichtigen Alter, die beim Lockdown extra betreut werden mussten zu Hause oder aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit viel stärker eingebunden sind als vorher. Und dann gibt es aber auch andere, und da gehören vielleicht auch jüngere Leute dazu. Beim Lockdown im April waren das vor allem Schülerinnen und Schüler, die sagen, wir haben jetzt mehr Zeit als je zuvor und endlich kann ich mal den ganzen Sport machen, den ich eigentlich die ganze Zeit machen wollte, aber aus Zeitgründen nicht geschafft habe.
Das heißt, die größte Motivation für alle, die jetzt halt, ja, das Sportverhalten gesteigert haben, war, dass sie mehr Zeit haben?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die Pandemie unsere Zeitstrukturen doch stark verändert. Also durch Homeoffice, durch Homeschooling, auch durch das Studieren digital von zu Hause aus. Und einerseits bedeutet das, es gibt so eine Art Entgrenzung von Arbeit. Also die Arbeit hört nie auf. Es gibt nicht mehr die feste Zeit. Jetzt ist Schluss. Ja, jetzt gehe ich nach Hause. Jetzt ist meine Universität vorbei oder jetzt ist irgendwie meine Arbeitszeit vorbei. Und gleichzeitig, obwohl das natürlich eigentlich was Negatives ist, diese Entgrenzung, bietet es auch Nischen und Schlupflöcher, dass man auch mal sagen kann, also jetzt kann ich nochmal 30 Minuten laufen gehen oder ein Workout zu Hause machen. Und diese neuen Zeitstrukturen, ich glaube, die müssen wir einerseits aus einer wissenschaftlichen Sicht erstmal gut verstehen lernen. Und dann muss jeder Einzelne aber auch lernen, mit dieser etwas anders strukturierten Zeit konstruktiv und positiv umzugehen.
Ich glaube, da braucht man ganz viel Eigenmotivation, dass man da hinkommt, zu sagen, okay, ich mache jetzt halt den Laptop zu, ich höre jetzt auf zu arbeiten, ich gehe jetzt joggen, als dass ich hier noch kurz was mache und dann da noch was kurz was mache. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für den Großteil ganz schön anstrengend. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass das ganze Vereinsleben wegfällt und man muss ja dann dementsprechend, wenn man sich bewegen möchte, irgendwelche Alternativen finden. Haben Sie da rausgefunden, was da die beliebtesten Bewegungsaktivitäten waren, jetzt wo alles weggefallen ist?
Ja, da haben wir extra auch nachgefragt. Das hat uns sehr interessiert. Was passiert jetzt eigentlich Neues? Was gibt's für neue Formen des Sporttreibens? Und man kann ganz grob zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt einmal eine Gruppe, die geht nach draußen und ist einfach draußen aktiv. Da reicht das Spektrum über die ganzen Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren, zum Teil auch Inlineskaten. In unserer Erhebung vom April haben ungefähr 10% der Deutschen gesagt, dass sie Ausdauersport im Freien verstärkt betrieben haben. Dann gibt es aber noch einen größeren Teil, die auch nach draußen gehen und dort eher, ich nenne das jetzt mal so, sanftere, moderatere Aktivitäten betreiben, wie zum Beispiel Wandern oder Nordic Walken oder einfach spazieren gehen. Zumindest sind die aber auch irgendwie ja aktiv, die sind draußen aktiv. Sicherlich unterhalb der Belastungsschwelle dessen, was wir normalerweise als intensiven Sport bezeichnen würden, aber ein gewisses Maß an Aktivität ist da vorhanden. Und da war sicherlich auch ein großer Vorteil, dass es im April beim Beginn des Lockdowns doch recht mild und zum Teil auch sonnig draußen war. Also das Wetter hat dem Sport im Freien zumindest keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann sehen wir eine zweite große Gruppe, die angefangen hat, in den eigenen vier Wänden Sport zu treiben. Das sind Menschen, die vor allem angegeben haben, Fitnessübungen zu machen. Und das ist eine sehr breite Palette, ein sehr heterogenes Feld an unterschiedlichen Übungen. Das geht von Krafttraining über Gymnastik, Stretching, individuelle Workouts bis hin zu Yoga-Übungen oder Pilates. Und ein guter Teil von denen hat auch zum Beispiel dann Online-Kurse oder digitale Angebote genutzt. Und wenn man all diese Leute zusammenfasst, die angefangen haben, zu Hause Sport zu treiben in den eigenen vier Wänden, dann sind es ungefähr 14% in Deutschland. Also wirklich ein großer Anteil, die angefangen hat, die eigenen vier Wände für sportliche Aktivitäten umzufunktionieren.
Gibt's da einen atypischen Menschen, der jetzt halt eher draußen Sport macht oder eher jetzt Sportangebote digital online zu Hause wahrnimmt? Also sind die einen eher älter, jünger oder gibt's da irgendwie typische Merkmale?
Also insgesamt kann man sagen, dass wenn man beide Gruppen zusammennimmt, ja, dann findet man erst einmal einen Alterseffekt. Also wir sehen, dass diejenigen, die in der Pandemie aktiv bleiben, die neue Sachen ausprobieren oder eben den Sport im Freien oder zu Hause intensiviert haben, dass das vor allem jüngere Menschen sind. Und wir sehen, dass die Älteren eher dazu tendieren, zu pausieren oder eben ihre Sportaktivitäten deutlich zu reduzieren. Ich würde vermuten, aber das wissen wir jetzt nicht aus unseren Daten, aber die Schlussfolgerung liegt eigentlich nahe, dass das viel auch mit der Einschätzung der eigenen Vulnerabilität zu tun hat, also mit der Wahrnehmung, wie schlimm kann das werden, wenn ich mich selbst mit dem Virus infiziere. Und je höher man das Risiko eben für einen schwerwiegenden Verlauf der Krankheit einschätzt, desto vorsichtiger verhält man sich. Und wenn man dann, das war ja die eigentliche Frage, guckt, wie sieht das jetzt aus, wenn wir diese zwei Gruppen der Sportaktiven miteinander in Beziehung setzen, dann haben wir uns eigentlich schwerpunktmäßig mit denen beschäftigt, die digitalen Sport getrieben haben. Zu den anderen haben wir ja gar nicht so viel nachgefragt. Also es gibt tatsächlich, ja, ist das ein relativ neues Feld. Also wir wissen relativ wenig darüber, wer sind diejenigen, die Online-Sportkurse, digitale Sportkurse nutzen. Und was uns überrascht hat, ist, dass das eben vor allem höher gebildete Menschen sind, jüngere Menschen sind und auch ganz, ganz viele Frauen sind, also überproportional viele Frauen, die digitale Sportangebote genutzt haben. Und die meisten, die häufigsten Angebote, die da auch genutzt werden, gehen so in Richtung ausdauerbasierte Workouts, körpermodellierende Workouts. Also da wird ganz viel auf YouTube-Medien zurückgegriffen, auf YouTube-Channels, die eben sehr populär sind, und auch Yoga und Pilates. Und mithilfe von solchen Medien, mit solchen digitalen Angeboten ist also schon ein erheblicher Anteil der Menschen im Lockdown aktiv geblieben. Unserer Schätzung nach hat sich der Anteil, die solche Sportangebote nutzen, also digital auch Sport treiben, ungefähr verdoppelt während des Lockdowns.
Sie hatten vorhin gesagt, das sind eher höher gebildete. Wie erklären Sie sich, dass das eher höher gebildete sind? Haben die anderen nicht so ein Gefühl dafür, dass sportliche Betätigung wichtig ist?
Das ist eine schwierige Frage. Das haben wir jetzt noch nicht in unseren Daten untersucht, aber zu vermuten ist erst einmal, dass es eine Mischung aus unterschiedlichen Effekten gibt. Zum einen gibt es ja sowas wie den Digital Divide, also so eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft, wie nah man digitalen Medien ist. Und zumindest könnte man sagen, sind es dann auch die sozial privilegierteren, und das sind nun mal eben auch die höher gebildeten Gruppen, die einfach eine technische Infrastruktur einfach zu Hause haben, dass sie auch mal schnell online Sportangebote überhaupt nutzen können. Also das ist ja eine wichtige Voraussetzung, ohne die geht es nicht. Dann braucht man ein gewisses Maß an Platz natürlich auch. Also ich meine, man braucht halt nur eine Yogamatte, dann kann man Yoga machen. Aber wenn man jetzt ein paar mehr bewegungsintensivere Übungen machen will, dann braucht man auch ein bisschen Platz in der Wohnung, die man sich schaffen muss. Oder vielleicht sogar auch einen Keller, den man jetzt zum Sporttreiben benutzen kann. Also das sind sicherlich auch wichtige Voraussetzungen, die das mit erklären. Und dann kommt aber auch eben so ein Aspekt der Einstellungen und Haltungen mit ins Spiel, den Sie ja gerade angesprochen haben, und der ist halt auch ganz wichtig. Also welche Wertigkeit schreibt man dem Sport zu? Wie wichtig findet man es aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel auch in der Pandemie aktiv zu bleiben? Und da wissen wir auch aus früheren Studien, dass es eben höher gebildete Menschen wichtiger finden und dem Sport positivere Eigenschaften zuschreiben, als das Menschen tun, die eher niedrigere Bildungsabschlüsse haben.
Dann wollte ich noch gern wissen, welchen Beitrag der digitale Sport zur Gesamtsportaktivität leistet, also auch im Vergleich zu früher und wie das jetzt ist.
Ja, das ist keine ganz leichte Frage und es liegt daran, dass die Menschen diese digitalen Sportangebote eher unregelmäßig nutzen. Also nicht zu festen Zeiten, was weiß ich, wie man irgendwie vielleicht in den Sportverein geht oder in ein Fitnessstudio geht, sondern eher nach Lust und Laune. Was man sagen kann oder was wir versucht haben, auch in unserer Untersuchung zu zeigen, ist, wenn man diese ganzen Selektionseffekte in den Online-Sport hinein, also höhere Bildung, jüngeres Alter und so weiter, wenn man diese Effekte kontrolliert, wenn man sie mit berücksichtigt, ja, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass diejenigen, die auch Online-Sport treiben, ungefähr 30 Minuten pro Woche mehr Sport und Bewegung akkumulieren. Also sie unterscheiden sich von denjenigen, die nur offline, also nur auf traditionelle Art und Weise Sport treiben, dahingehend, dass sie 30 Minuten pro Woche mehr Sport und Bewegung ja, bekommen. Und das wäre sozusagen der spezifische Benefit, den das Online-Sporttreiben an der Stelle bringen kann. Aber es ist, wie gesagt, eine schwierige Frage, weil das sehr, sehr stark variiert. Und ich denke, dass es jetzt auch, wir sind ja wieder in einem kleinen Lockdown, dass es jetzt auch wieder deutlich angestiegen ist, die Menschen, die digitale Sportangebote nutzen. Aber wir haben auch gesehen, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass sobald die Sportvereine und die Fitnessstudios wieder aufmachen dürfen, sinkt das auch wieder. Und ja, ich würde das so interpretieren, der Online-Sport ist eine brauchbare Alternative im Lockdown, um aktiv zu bleiben. Aber danach freuen sich auch viele wieder auf das Sporttreiben in der realen Welt mit echten Menschen und mit richtigen Sportgruppen.
Sie hatten ja gesagt, dass Sie Personen, die online diesen Sport nutzen, dass Sie das eher, naja, immer wieder abwechselnd, also an zu verschiedenen Zeiten machen. Der AHS hat ja jetzt halt auch AHS at Home angeboten und da sind es ja praktisch immer fixe Kurszeiten, wo sich das immer wiederholt. Spricht das dann eigentlich, also ist es dann eigentlich eher unangenehm für die Leute, weil sie es nicht gut einteilen können? Oder hilft es eher, eine Struktur zu schaffen in dem Tag?
Das ist eine super Frage, die wir auch ganz interessant finden, aber die wir jetzt noch nicht beantwortet haben. Der Grund ist ganz einfach dahingehend, dass die Menschen, die wir jetzt im April und im Oktober auch nochmal befragt haben, also bevölkerungsrepräsentativ befragt haben, ja, dass es tatsächlich sehr, sehr wenige gibt, die solche synchronen Online-Fitness-Angebote nutzen. Das sind sehr, sehr wenige. Die Gruppe ist so klein, dass wir über die keine spezifischen Aussagen machen können. Aber das wäre ja sozusagen die Idee, wenn ich so richtig verstehe, dass man eben sich über ein Webformat mit anderen trifft und dann synchron anfängt, Sport zu treiben. Und ja, das scheint noch nicht so wirklich verbreitet zu sein, wobei sich da natürlich gerade sehr, sehr viel tut. Und ich glaube, dass das sehr begrüßenswerte Initiativen sind, ja.
Das ist richtig, ja. Also soweit ich weiß, machen das auf jeden Fall viele Hochschulsports, dass sie das anbieten. Deswegen dachte ich, wäre das ganz interessant. Jetzt mal was Persönliches. Ich selber habe eigentlich, ja, wenn man nicht laufen gehen muss und es ist draußen schlechtes Wetter, denke ich immer, ja gut, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und irgendwie im Winter findet man ja doch, ich denke, jeder findet da relativ viele Ausreden, warum man jetzt nicht rausgeht und nicht gerade drin in der Wohnung Sport machen möchte, weil man da vielleicht auch eh den ganzen Tag schon ist. Geht's den anderen auch so, dass alle, also denken sich wirklich alle, okay, passt mir jetzt nicht so richtig, ich mache jetzt lieber keinen Sport. Haben Sie dazu irgendwie zu der Stimmungslage auch Informationen gesammelt?
Also wir haben auch Informationen eingeholt darüber, wie sich die Menschen gerade fühlen, wie ihr Wohlbefinden so ist. Das ist ja nicht das Gleiche wie dieser innere Schweinehund, den man überwinden muss, um mit Sport anzufangen. Aber zumindest können wir an unseren Daten relativ gut zeigen, dass diejenigen, die ihren inneren Schweinehund überwinden und sich sportlich aktiv betätigen, dass die deutlich positiver abschneiden im Hinblick auf ihr Wohlbefinden. Also über mehr positive Emotionen berichten, über weniger negative Emotionen berichten. Das heißt also, wer aktiv bleibt, der gibt ein schon signifikant besseres Wohlbefinden an als diejenigen, die keinen Sport mehr gemacht haben. Und das würde ich gerne noch sagen, das vor eben dem Hintergrund eines insgesamt zurückgehenden Levels an Wohlbefinden. Also der Pandemieeffekt, den kann man in der Bevölkerung sehen. die Leute haben mehr, sind niedergeschlagener, sind ängstlicher, sind trauriger, erleben weniger Freude. Das ist die Gesamtsituation und diejenigen, die Sport treiben, die können diesem allgemeinen Trend noch ein bisschen stärker widerstehen.
Ich wollte noch fragen, was Sie dann der Gesellschaft empfehlen, also jetzt auch ja, allen, die gerade zuhören eben, wie man am besten durch die Einschränkungen kommt, auch eben sportlich und wie man vielleicht auch den eigenen Schweinehund gut überwinden kann.
Ja, das die Frage ist, ob es dafür eine pauschale Antwort geben kann, weil wie gesagt, die Betroffenheiten sind doch sehr unterschiedlich. Aber was ich natürlich sagen würde auf der Basis auch der Befunde, die wir in den letzten Wochen und Monaten ermittelt haben, ist, dass das Aktivbleiben sehr, sehr wichtig ist. Und das geht halt schon los mit dem Rausgehen, mit dem Draußensein, mit dem Spaziergang und endet dann eben mit dem Workout zu Hause, mit dem wirklich intensiven Sport, den man draußen machen kann. Was ich genauso wichtig finde, ist tatsächlich auch, gerade für das Wohlbefinden und für die gute Stimmung, dass wir nicht zu viel in unserer Bildschirmzeit versinken. Denn das scheint mir eben genauso, wie wir wissen aus vielen, vielen Studien, dass der Sport zum Wohlbefinden beiträgt, wissen wir auch, dass Bildschirmzeit einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Insofern ist es vor allem diese Schlagseite hin zum Sitzen, zum Drinnensein und zum Konsumieren von irgendwelchen Bildschirminhalten, was meines Erachtens ein großes Problem ist. Und da muss man selber wirklich die Disziplin haben, einen Ausgleich zu schaffen. Und ja, dann sollte man sich nicht von Frust und oder von Ängsten anstecken lassen oder unterkriegen lassen, sondern positiv und optimistisch bleiben, denn es werden auch wieder bessere Zeiten kommen.
Ja, hoffentlich. Herr Professor Dr. Mutz, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für Ihren Besuch in unserem Podcast. Das war ein sehr interessantes, aufschlussreiches Interview. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis bald und bleibt gesund. Und falls ihr irgendein Feedback habt für uns, dann könnt ihr das gerne anmerken und uns wie immer eine E-Mail schreiben oder uns auf Facebook oder Instagram kontaktieren.